In unserer 6. Folge unserer Serie Pflanzenglück, ein Klimapodcast rund um die vegane Lebensweise, möchte ich mit dir über das Thema Pandemien und Zoonosen sprechen. Herzlich willkommen zu unserer 6. Folge unseres Podcasts Pflanzenglück. Es ist schön, dass du wieder reinhörst. Mein Name ist Holger und ich darf heute für unseren Verein Vegan for Future e.V. diese Folge sprechen. Du findest diese Podcast-Serie bei allen gängigen Podcast-Anbietern und natürlich auf unserer Internetseite www.forfuture-podcast.de. Auch auf Facebook sind wir unter forfuture-podcast zu finden. Wir freuen uns über jedes Like und deine Kommentare. So eine Podcast-Folge kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Oftmals überraschen uns die Ereignisse, so wie uns alle der Angriff Putins Armee in der Ukraine. Wir quälen uns 2 Jahre mit einer Pandemie herum und kaum meinen wir, diese überstanden zu haben, steht die nächste Krise bevor. Es gibt so ein Gefühl von Fassungslosigkeit, das mich, ja, das uns alle übermannt. Schon viele Tage herrscht und Sterben und Zerstörung in der Ukraine und damit ist der Krieg wieder nach Europa gekommen. Wir können nur zusehen, kaum etwas tun, denn es ist ein medialer Krieg. Die Bilder, die uns erreichen, machen uns Angst und lassen uns hilflos zurück und es gibt anscheinend keine Lösung, die sofort fassbar wäre. Ein Eingreifen der NATO würde einen dritten Weltkrieg provozieren, sagt man. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Aber alleine diesen Gedanken zu denken, ist für mich unfassbar. Ich wurde im Kalten Krieg sozialisiert und doch habe ich in den letzten 30 Jahren die Menschen in Russland als Freunde betrachtet, völlig angstlos. Das waren keine Gesichtslosen mehr, so wie damals, als noch die Mauer stand und der Ostblock abgeschottet lebte. Es waren damals wie heute alles Menschen, die nach dem gleichen Glück streben. An ihrer Spitze scheint jetzt eine durchgeknallte Staatsführung zu stehen, mit einem selbsternannten Zar Putin als Anführer, welcher das Großrussische Reich wieder auferstehen lassen will. Das alles begleitet durch eine 24-Stunden-Dauerberieselungspropaganda der Staatsmedien. Liebe Querdenker, so sieht eine Diktatur aus. Putin sieht die westliche Welt, die westliche Lebensart als große persönliche Bedrohung und uns damit als Feind Russlands an. Alleine, dass ich hier von Feindschaft rede, wäre vor ein paar Wochen völlig undenkbar gewesen. Wobei ich hier natürlich aus einer sehr komfortablen Situation heraus spreche. Unser Leben ist bisher nicht bedroht. Was aber bedroht ist, ist unsere Lebensweise, unsere Demokratie. Genau jetzt zeigt sich, welch Geisteskind manche Querdenker sind, die vorher gegen eine Corona-Diktatur in Deutschland demonstrieren und heute Putins Krieg rechtfertigen und morgen die Klimakrise bestreiten. Jetzt zeigt sich, wie sinnlos viele Gespräche waren, denn eigentlich wird nicht gegen eine Maßnahme demonstriert, sondern gegen unseren Staat und damit gegen unsere Demokratie und unsere Sichtweise auf die Realität. Unsere Lebensweise ist bedroht und ich sehe einen Kampf auf verschiedenen Ebenen, die aber umso intensiver sind, da sie uns gleichzeitig treffen. Der physische Krieg in der Ukraine macht uns Angst und wir spüren das fast körperlich. Der Energiekrieg mit seinen wirtschaftlichen Embargos wird die Wirtschaft in Europa und ganz klar in Deutschland nachhaltig schädigen. Ja und sorry, Corona ist nicht überstanden. Die Tagesaktualität lässt manche Pläne vergeblich machen. Wir wollten mit dieser Folge speziell nur ein Interview mit Philipp Kohlhöfer führen und über die vielen Pandemien, die uns schon ereilt haben, sprechen. Gerade jetzt, als ich diese Worte für unseren Podcast spreche, droht uns das Ende aller Pandemiemaßnahmen am 20. März. Es wird noch über eine Hotspot-Regelung diskutiert und wir sehen, wie sehr die FDP den ausgerufenen Freedom Day herbeisehnt und durchsetzen will. Zur gleichen Zeit steigen die Infektionszahlen immer weiter. An fast jedem Tag wird ein neuer Rekord eingestellt. Es mag richtig sein, dass die Omikron-Variante in der Masse nicht mehr so schlimm ist. Aber trotzdem sterben 200 bis 350 Menschen am Tag, wenn es 50 sind. Was ist mit den vulnerablen Gruppen, den vielen Menschen, die zu Hause von ihren Verwandten gepflegt werden? Was ist mit den Menschen, bei denen aus gesundheitlichen Gründen keine Impfung möglich ist? Es scheint mir, es gibt bisher dafür keine Lösung. Und warum sprechen wir nicht endlich über Long-Covid? Warum sprechen wir nicht darüber, dass diese chronische Erkrankung nachhaltig und für lange Zeit unser Gesundheitssystem schädigen wird? Ich habe tatsächlich Angst davor, dass die Entscheidung, alle Corona-Maßnahmen am 20. März auslaufen zu lassen, sehr bald uns wieder auf die Füße fällt und umso strengere Auflagen erneut unser Leben beeinflussen werden. Ich habe jetzt drei Ebenen genannt. Krieg, Energiekrise, Pandemie. Aber hinter allem schlummert eine vierte Ebene. Viele nehmen sie deswegen nicht wahr, da sie noch nicht offensichtlich wirkt. Aber die Klimakatastrophe wird uns richtig nachhaltig beeinträchtigen. Es herrscht Krieg in Europa. Also warum jetzt über Pandemien sprechen? Weil wir im öffentlichen Diskurs zu wenig über den Ursprung gesprochen haben. Aber wenn wir diesen nicht bekämpfen, unseren nachhaltigen Hunger nach Land, das Verdrängen der Tierwelt und die nachhaltige Schädigung der Natur, werden wir uns weiter mit Pandemien beschäftigen müssen. Viele Wissenschaftler mahnen und denken, dass die aktuelle Covid-19-Pandemie sicherlich nicht die letzte sein wird, die uns in unserer Generation bevorsteht. Um diesem Gedanken weiter auf den Grund zu gehen und über den Ursprung zu sprechen, habe ich am 26. Januar mit Philipp Kohlhöfer dieses Interview geführt, also lange bevor dieser Krieg uns erschüttert hat. Die Pandemie hat einen Grund. Und um das Wesen von Pandemien und Zoonosen zu beleuchten, darf ich heute Philipp Kohlhöfer bei uns begrüßen. Er hat ein beeindruckendes und gut verständliches Buch über Pandemien geschrieben und gibt einen Einblick in wissenschaftliche Abläufe und den daraus resultierenden Erkenntnisgewinne. Jenseits der Tagesaktualität erklärt Herr Kohlhöfer in seinem aktuellen Buch, wie Pandemien entstehen und um die Welt gehen. Wissenschaftlich fundiert, spannend geschrieben wie ein Thriller und sehr unterhaltsam behandelt sein Buch Pandemien, die Geschichten hinter der großen Geschichte. Philipp Kohlhöfer arbeitete unter anderem für das Forschungsnetz Zoonotische Infektionskrankheiten. Er ist Autor und Kolumnist unter anderem für Geo. Bereits 2003 schrieb er eine Reportage über Coronaviren. Hallo Herr Kohlhöfer, vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir das Gespräch zu führen.
Danke für die Einladung, freue mich.
Herr Kohlhöfer, Sie haben ein 500 Seiten starkes Buch über Pandemien geschrieben. Was hat Sie dazu bewogen?
Also zuerst mal war das gar nicht als Buch geplant, sondern das ergab sich dann im Frühjahr 2020, als das anfing in Europa groß zu werden mit SARS-CoV-2. Letztlich wollte ich am Anfang nur mal mitreden können. Es war so, dass ich mit meiner Tochter in Paris war im März 2020, das war kurz bevor die Bilder aus Bergamo kamen mit den Särgen, die von der Armee weggefahren werden, und ich war nicht sicher, ob ich da noch wegfahren soll. Und ich habe dann jemanden angerufen, der sich auskennt, und das ist eben derjenige gewesen, den alle gefragt haben zu der Zeit und immer noch. Nämlich Christian Drosten, das ist ein ehemaliger Nachbar von mir, den kenne ich seit 20 Jahren, wir kennen uns seit 20 Jahren und hatten immer Kontakt mit ihm, auch das brach nie ab, und ich habe eben Christian angerufen und ihn gefragt, ob man da noch wegfahren kann, und er sagte, fahrt mal jetzt, weniger wird es erstmal nicht werden. Und dann sind wir eben nach Paris gefahren. Als wir wiedergekommen sind, war der Plan, dass wir über Hessen fahren, weil ich da eigentlich herkomme, Opa und Oma besuchen und dann nach Hamburg zurück. Und an dem Wochenende, wo wir dann angekommen sind, sperrte eben das Land zu oder der Kontinent, und dann fiel auch die Schule aus, und dann saßen wir da halt auf dem Dorf fest, was gar nicht so schlecht ist, bei einer Pandemie auf dem Dorf zu sitzen, weil es fühlt sich an, als hat sich gar nichts verändert. Und ich hatte aber einfach nichts zu tun in der Zeit. Und ich wollte dann letztlich am Anfang nur mal mitreden können. So, und es war vor Beginn, ganz zu Beginn war es schon relativ schnell klar, dass die Debatte immer sehr verkürzt ist und dass da wahnsinnig viele Falschbehauptungen auftreten. Also zum Beispiel dieses Ding, Coronaviren gibt es ja schon immer, alles ganz harmlos. Und ja, Coronaviren sind schon länger bekannt, aber nein, dieses Virus eben noch nicht. Und diesem ganzen Geschwurbel wollte ich dann erstmal, indem ich nur las und nur mitreden wollte, erstmal was entgegensetzen, so in Social Media oder so. Und der konkrete Auslöser war dann, dass ich mit Christian immer telefoniert habe und er mir irgendwann erzählt hat, was er für Hassmails bekommt und was er für schlechte Laune da in sein, was in, für schlechte Laune in sein E-Mail-Fach gekübelt wird. Und ich dachte dann, vielleicht kann man da ja was draus machen und diese ganze Aggressivität aufgreifen, um da mal eine positive Geschichte zu erzählen über Wissenschaft. Es geht es nicht darum, dass ich irgendwen lobpreisen wollte oder will, sondern ich dachte, Leute wissen ja gar nicht, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Unsere Erwartung von Wissenschaft ist ja so, dass man ein Problem erkennt, dann kommt ein Wissenschaftler dahin, sagt, zack, so wird's gemacht. Ganz oft Jeff Goldblum, wenn man Hollywood-Filme anguckt, dann kommt
Ja,
Bruce Willis,
ja.
fliegt auf einen Asteroid, springt in die Luft und das Problem ist
Genau.
gelöst. Das ist ja so die
Ja.
Erwartung an Wissenschaft und so findet es ja nicht statt. Und ich dachte, ich muss es einmal ganz kurz erklären und das wurde dann, je öfter wir telefoniert haben, desto deutlicher wurde das, dass ich dachte, wenn ich schon was schreibe, dann schreibe ich eben nicht nur eine Social Media Replik, sondern schreibe mal was Längeres. Und es wurde dann quasi automatisch immer länger, weil ich einfach keine verkürzte Darstellung wollte, weil das einfach schwierig ist. Also man kann keine Viren erklären, eigentlich ohne deren Ökosysteme zu erklären. Und ich kann auch keine Pandemie erklären, ohne Mutationen zu erklären, weil das eine völlig normale Sache ist. Viren mutieren halt
Ja,
dauernd.
ja.
Und Mutationen sind doch erstmal nichts Schlimmes, das ist ganz normal und meistens mutieren die so, dass es dem Virus schadet. So, und wenn ich das erkläre, dann kann ich keine Übersprünge erklären, ohne dass ich Spreading erkläre, was aber je nach Virus sich auch wieder unterscheidet. Und dann ist man halt schon bei dem größtmöglichen Fass, das man öffnen kann. Und dann war es auch immer klar, dass ich jetzt nicht, ich wollte kein Corona-Buch schreiben, weil erstens wird das sowieso immer von der Tagesaktualität überholt. Also wenn ich ein Buch
Ja.
schreibe, dann hat sich das überlebt, ein halbes Jahr später, wenn das erschienen ist, wenn ich es über Corona schreibe. Also dachte ich, ich muss das Fass so aufmachen, dass ich Muster hinter Pandemien zeige, dass ich Pandemien erkläre, dass ich die Methodik hinter Pandemien erkläre und gleichzeitig ein Wissenschaftsbuch mache, auf der einen Seite. Und auf der anderen, ich rede ganz schön viel, ne? Aber ich rede
Alles gut. Wir haben Zeit.
sehr, sehr schön. Und auf der anderen Seite wollte ich, dass es immer unterhalten wird. Ich bin ja kein Wissenschaftler, ich bin auch kein Virologe und kein Epidemiologe. Was ich kann, glaube ich, also andere Leute können das auch, das ist nichts Besonderes, aber ich kann Geschichten erzählen. Und ich wollte das immer unterhaltsam machen. Also die Zielgruppe war ich quasi selber. Und ich gucke halt immer im Zweifel lieber Fußball oder einen Marvel-Film, als dass ich eine Dokumentation auf Arte über irgendwelche Wissenschaftsphänomene mir angucke. Und ich dachte, das muss, wenn, dann muss es ein Buch sein, das auf die 12 geht und nach vorne geht und Tempo macht, schnelle Schnitte hat. Ich wollte also quasi einen Film machen als Buchform. So, aber wissenschaftlich korrekt. Also ein bisschen so wie Roland Emmerich. Schnell und quasi auf, ja, ins Gesicht.
Genau, viel
Möglichst
kleiner.
groß, 200 Millionen
Viel
Tote, aber
kleiner, aber.
das möglichst wissenschaftlich fundiert. Also spannend und unterhaltsam. Und das ist es. Und dann wurde
Also
da irgendwann ein Buch draus.
ich hab das Buch natürlich schon auch selber gelesen und auch schon weiter verschenkt. Und es ist wirklich kurzweilig zu lesen. Das ist das Schöne. Und Sie haben natürlich auch recht, die Pandemie, die aktuelle Pandemie, da haben wir alle festgestellt, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Alle haben erwartet, die Wissenschaft hat sofort eine Antwort, dass das aber mit Sprache und Widersprache oder Widerrede zu tun hat, dass daraus Wissenschaft entsteht, das kennt gar keiner, das weiß ja kein Mensch. Und deswegen hat sie auch meiner Ansicht nach die Menschen sehr auf die Wissenschaft geguckt und waren dann enttäuscht, weil nicht sofort eine Antwort da war. Und die Wissenschaftler mussten die Kommunikation auch erstmal lernen, dass das jetzt alles öffentlich ist, also live
Genau.
quasi läuft.
Also letztlich sind wir ja dabei bei einem großen Hauptseminar jetzt. Das ist ja ein
Ja.
Live-Hauptseminar.
Ja, genau.
Das ist ja was völlig anderes. Also im Dezember 2019 hat sich kein Mensch für Virologie interessiert. Und auch natürlich zu Recht hat sich kein Mensch für Virologie interessiert. Warum auch? Und ich glaube auch, dass immer noch sich niemand dafür interessiert, wie ein Spike-Protein zusammengesetzt ist.
Nee,
das kann man erklären, das ist alles auch ganz interessant, aber natürlich ist es interessanter, wenn man eine Geschichte drumherum baut.
Ja.
Und das habe ich eben versucht.
Ja. Damit haben Sie ein 500 Seiten starkes Buch über Pandemien geschrieben. Sie arbeiten unter anderem für das Forschungsnetz zoonotische Infektionskrankheiten. Das ist so ein Lieblingswort für mich. Zoonotische Infektionskrankheiten. So jetzt. Können Sie unseren Hörern erklären, was es mit Zoonosen auf sich hat und wo sie entstehen?
Eine Zoonose ist, wenn ein Virus, ein Erreger von Tieren auf Menschen überspringt, aber auch von Menschen auf Tieren, dann ist es eben auch eine Zoonose. Also sie können hin und her wechseln. Und das ist, also normalerweise springt ein Virus schon nicht einfach über. Das ist ja kein sabbernder Köter, den man im Park trifft, wo das Herrchen sagt, der macht nichts und dann hängt er einem doch am Hosenbein. Das Virus bleibt schon da, wo es ist, eigentlich. Es ist aber eben nicht der Fall, wenn wir dem Virus eine Gelegenheit geben zu wechseln. Evolution ist ja nur ein Ausprobieren von Möglichkeiten. Und wenn wir Regenwald abholzen und dann auf die Fläche Ziegen treiben, dann ist das Virus immer noch da. Dann ist der Regenwald halt nicht mehr da, aber das Virus ist noch da. Und in der nahen Umgebung sind die Virenträger auch noch da. Und dann springt das Virus eben nicht, bleibt es eben nicht bei denen, sondern springt auf die Ziege. Und weil wir Kontakt mit der Ziege haben, springt es von der Ziege auf uns. Möglicherweise, das passiert jetzt auch nicht immer, aber das ist so das Klassische, wie das passieren kann. Das muss aber auch nicht im Regenwald sein, das kann auch im Garten in einem Haus passieren. Wenn wir jetzt Kontakt zu Mäusen haben dauernd, dann kann das schon sein, dass das Hantavirus auf uns überspringt. Das ist jetzt hier nicht so schlimm, aber es gibt auch andere Hantaviren in den USA zum Beispiel, da sterben dann 3/4 aller Opfer, wenn es schlecht läuft. Und das ist, also passiert das, oder Massentierhaltung in Niedersachsen. Also wenn der Kontakt zwischen Mensch und Tier sehr eng ist, dann gibt es öfter mal einen Übersprung und das ist eben eine Zoonose. Also zum Beispiel eine klassische Zoonose ist eben die Influenza. Eine Influenza kommt immer aus Vögeln und das ist uns nicht mehr so klar, weil wir sind halt dauernd erkältet. Aber eigentlich ist eine Influenza ein Vogelgrippevirus. Und aber da gibt es auch alles Mögliche. Also Zoonosen sind jetzt nicht immer schlimm und tödlich. Also man kann auch ein bisschen Durchfall haben. Salmonellen sind auch eine Zoonose. Aber alle Killer aus unseren Albträumen sind eben Zoonosen. Ebola, HIV, Tollwut, Pest, Lassa, West-Nil-Fieber. Sind alles Zoonosen. Aber wie gesagt, wenn ein Darmparasit von uns auf den Menschenaffen überspringt oder ein Coronavirus von uns auf den Tiger, dann ist es eben auch eine Zoonose. Das ist jetzt nicht immer für uns super tödlich.
Ja, ja. Sie schreiben ja Sie nennen ja verschiedene Tiere in Ihrem Buch. Affen, Schweine, Rinder, Nagetiere, Fledermäuse, Flughunde, Vögel, Spinnen, Wespen, Bienen, Ameisen und noch ein paar andere Tiere. Wie kommt es aber dann zu so starken Pandemien, zu so starken Virenbefall?
Also erstmal ist es ja so, dass wir ja nicht außerhalb der Ökosysteme stehen. Wir sind ja, also wir neigen ja dazu zu sagen, wir und die Natur. Aber das ist natürlich ein großer Selbstbetrug, weil wir sind ja Teil der Natur. Wir sind ja auch nur ein Rädchen im System. Wir bilden uns ja ein, wir sind ein relativ großes Rad, aber letztlich sind wir auch nur zu Gast hier auf einem Planeten, der uns ja nicht gehört. Wir tun nur so, ein bisschen mehr Demut wäre natürlich ganz schön, aber wir sind Teil des großen Ganzes und das große Ganze wirkt auch immer auf uns zurück. So, und natürlich trägt jedes Tier auch sein eigenes Virenökosystem mit sich rum. Und mit dem hat es natürlich eine Koevolution hinter sich gebracht. Das haben wir ja auch so getan mit unseren Viren. Und indem wir eben Ökosysteme überstrapazieren und ausbeuten, das hatte ich gerade ja schon gesagt, schaffen wir eben Gelegenheiten zum Übersprung. Und das geht meistens schief für das Virus, dann läuft sich das tot, aber manchmal klappt es eben auch und dann springt irgendwas von irgendeinem Tier auf uns über. So wie das im aktuellen Fall so ist. Und das ist kommt bei allen möglichen Tieren vor, deswegen kommt da auch im Buch leider Tiere vor.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch über eine Tiergruppe, die sich wie der Mensch in riesigen Gruppen organisiert und die ebenso mobil, sozial und gesellig ist. Diese Tiergruppe gibt es seit über 50 Millionen Jahren. Wenn ich mir die Zukunft der Menschen basierend auf ihrem jetzigen Verhalten ausmale, stelle ich mir auch die Frage, welche Gruppe ist intelligenter, welche Gruppe hat die besseren Chancen für die Zukunft und was denken Sie darüber?
Naja, Sie sprechen ja jetzt Fledermäuse an.
Ja,
und genau. Ja, Fledermäuse werden uns wahrscheinlich überleben. Das ist, scheint mir sehr sicher zu sein. Also, dass wir eine erfolgreiche Spezies sind, darauf würde ich jetzt nicht wetten. Aber bei Fledermäusen ist es ja, die sind so häufig und so gut angepasst, die gibt es ja in fast allen Ökosystemen. Das gilt für uns natürlich auch. Aber im Gegensatz zu Fledermäusen zerstören wir ja alles um uns herum, was uns langfristig am Leben hält. Und das spricht ja jetzt nicht zwingend für unsere Intelligenz. Und am Ende sind wir ja eben Primaten, wie die anderen Primaten auch, nichts weiter. Und für uns Primaten gilt dann, was für alle anderen Primaten auch gilt. Wenn unser Ökosystem überstrapaziert ist und erschöpft ist, dann geht es eben ans Sterben. Und aktuell beschleunigen wir ja das nur. Eine Fledermaus, die ist eben so zahlreich und so gut angepasst, dass es wahrscheinlich auch nach uns noch Fledermäuse gibt.
Hoffen wir mal.
Ja, ich bin da ganz zuversichtlich.
Weil das Thema Artensterben ist ja da auch nochmal wichtig. Sind die Zoonosen daran auch mitschuldig, dass so viele Arten aussterben, jetzt gerade in der Zeit, oder sehen Sie das eher nicht so? Sehen Sie eher die Menschen als schuld?
Also, es ist wichtig ist ja, oder Viren bremsen sich ja auch gegenseitig ein. Und verschiedene Virenökosysteme bremsen sich gegenseitig ein. Und wenn die Diversität und die Artenvielfalt besonders hoch ist, und weil ja jedes Tier sein eigenes Virenökosystem mitbringt, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass die sich alle gegenseitig einbremsen. Wenn wir aber natürlich sehr viele Tiere ausrotten, dann gewinnen eben die Oberhand, die am besten an uns angepasst sind und auch das Virenökosystem von denen. Und deswegen ist es, also die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es Pandemien gibt, wenn es weniger Arten gibt, weil wir dann mit denen öfter in Kontakt kommen, beziehungsweise weil die dann eben nicht eingebremst werden von anderen Virenökosystemen, die in anderen Tieren sind. Ja. Also das, genau.
Ja. Und was bedeutet der Klimawandel für die Entstehung von Zoonosen? Auch das, ne? Also das wird ja auch der Drang oder der Druck auf die Tierwelt ist ja genauso wie für uns.
Also, was mir da gerade noch einfällt, also ist, genau, das hatte ich ja gerade schon gesagt, das muss ich jetzt einfach kurz nochmal sagen. Also viele unterschiedliche Tierarten sind natürlich die beste Versicherung gegen einzelne Viren oder Virengruppen. Und wenn das Klima sich so schnell verändert, dass Tiere da nicht nachfolgen können, beziehungsweise sich nicht schnell genug anpassen können und die auch verschwinden, dann ist es ja letztlich das, was ich gerade schon sagte. Ne? Weil Viren und deren unterschiedliche Ökosysteme bremsen sich untereinander aus. Aber wenn der Spezies dominanter wird, dann werden auch ihre Viren dominanter und das kann eben dazu führen, dass wir den Schutzlosen ausgeliefert sind. Und die beste Versicherung gegen Pandemien sind eben deswegen unberührte Ökosysteme und auch das Bekämpfen des Klimawandels. Und das ist, also meines Erachtens sind das drei Krisen, die aber eigentlich alle eine sind. Also es wird mehr Pandemien geben, wenn es weniger Arten gibt und wenn das Klima sich so ungebremst erwärmt oder erhitzt, wie das gerade passiert. Da fällt mir jetzt auch nichts ein, was uns stärker bedroht und das wird uns existenziell bedrohen. Es ist im Detail aber tatsächlich nicht ganz klar, was der Klimawandel tatsächlich bedeutet für einzelne Tierspezies. In jedem Fall verschiebt sich ja das Siedlungsgebiet von Tierarten massiv. Ja. So. Ja. Und das Krim-Kongo-Fieber, das durch Zecken übertragen wird, tritt ja, wie der Name sagt, auf der Krim und im Kongo auf. Und das wird voraussichtlich in Deutschland Fuß fassen, wenn es wärmer wird. Und das ist im Vergleich zu Ebola wirklich eine echt blutige Angelegenheit. Also da blutet man wirklich sehr. Und Das ist auch eine
Habe ich gelesen bei
relativ
Ihnen, ja.
hohe, individuelle Letalität.
Ja.
Man liest ja immer, dass es auch die Malaria schafft, hier wieder heimisch zu werden. Das ist aber nicht ganz klar. Also ja, das kann sein. Das war sie auch jahrhundertelang. Also
Die war ja im
Malaria war.
Mittelalter, war sie ja am Rhein, ne?
Genau, Malaria war, genau.
Ja.
Malaria war hier ja endemisch. Und andererseits, wenn durch den Klimawandel natürlich auch mehr Moore und Sümpfe austrocknen und es wird generell trockener und das sind natürlich Brutgebiete für Mücken, die sich mit Malaria
Ja.
durchseuchen müssten erstmal. Insofern ist das relativ schwer abzuschätzen. Es wäre also jetzt unseriös, wenn ich jetzt sagen würde, dass der Klimawandel ganz sicher zu mehr Zoonosen in Deutschland führt. Also das kann man, also da gibt es so Indizien, aber das kann man jetzt so nicht sagen. Global betrachtet kann man natürlich schon sagen, dass wenn Tierarten ihre Habitate verlassen müssen, weil es zu warm wird und sich in anderen Lebensräume absetzen müssen, dass sie auch ihre Viren damit hinbringen. Es gibt ein Beispiel aus Australien, da wird gesagt, okay, da gibt es ein Virus namens Hendra, das ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Wenn man das hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, jetzt gar nicht so ganz klein. Das passiert aber nicht so oft. Das kommt aus Flughunden, die es wieder an Pferde übertragen und die dann auf ihre Halter, das manchmal an ihre Halter weitergeben. Und da wird tatsächlich gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt in den nächsten Jahrzehnten und das liegt einfach daran, dass diese Flughunde einfach ausweichen müssen aufgrund der Klimaerwärmung in den Süden des Kontinents, weil es
Ja.
da einfach nicht so riesig heiß ist wie im Landesinneren und weil es da eben noch Grünanlagen gibt, weil nämlich der Restregenwald auch in Australien, den es ja da mal gab, abgeholzt worden ist. Also das spielt dann da alles auch wieder rein.
Die Wissenschaft denkt, guckt ja auch in die Zukunft. Gibt es da schon Vermutungen, woher oder aus welcher Ecke neue Viruslast kommt oder neue Pandemie kommen könnte, oder wird es so in dieser Coronavirus- oder Virenfamilie bleiben?
Also das kann ich nicht sagen, aber das wäre
Also.
auch da wäre es natürlich unseriös zu sagen, das und das wird als nächstes passieren. Also wir kennen 7 Coronaviren.
Ja.
Davon sind 4 für uns relativ harmlos und also relativ, die sind harmlos und 3 eben nicht so, wobei aber natürlich das eine SARS-CoV-1 gibt es nicht mehr und das andere entwickelt sich ja auch gerade ins Harmlose, wahrscheinlich, SARS-CoV-2. Es gibt aber mehrere hundert Coronaviren in Fledermäusen. So. Also insofern ist es ziemlich wahrscheinlich, dass da noch was kommt. Andererseits, wir wissen ja teilweise nicht mal, was wir nicht wissen. Sondern das ist ja ein ganz, die Natur ist ja ein großes Überraschungspaket. Es kann natürlich sein, dass da morgen was anderes aus dem Busch ploppt. Es kann auch sein, dass Influenza-Viren sich so verändern, wie es schon mal war, nämlich vor 100 Jahren. Das kann alles sein. Das wäre jetzt unseriös zu sagen, das und
Ja,
das
klar.
passiert als nächstes. Wobei es gibt schon Viren, die die WHO und die CDC und auch das RKI im Blick haben, wo man sagen kann, okay, da muss man jetzt mal drauf gucken, da gibt es eine Top 10 und da ist aber auch immer ein Virus dabei, das ist dann Disease X, also das, wo man alle sagen, das weiß keiner, was das wird, irgendwas kann das sein, von dem wir dann alle überrascht sind.
Okay.
Also einmal muss ich noch zur Ehrenrettung von
Ja.
Fledermäusen, jetzt habe ich zweimal über
Ja,
Fledermäuse
bitte.
geredet, einmal muss ich schon noch zur
Ja.
Ehrenrettung von Fledermäusen sagen, dass das natürlich keine gefährlichen Tiere sind. Also man liest es ja jetzt immer in letzter Zeit, dass alle gefährlichen Krankheiten aus Fledermäusen kommen und das ist natürlich Quatsch. Also das ist, wenn man das die ganze Zeit behauptet, dann ist es so, wie wenn man behauptet, dass alle Haie Menschenfresser sind und da haben wir auch vor
Ja.
Jahrzehnten das Narrativ gesetzt, dass das so ist und das kam den Haien nicht so gut. Und das ist natürlich ganz falsch, wenn man sagt, Fledermäuse sind per se böse Tiere, denn das ist einfach nicht richtig. Und ja, Fledermäuse haben ein paar Viren, die nicht so angenehm sind, aber andere haben das auch. Und dass das jetzt in Fledermäusen auftaucht, liegt möglicherweise nur daran, dass gerade in Fledermäusen sehr viel gesucht wird. Das ist nämlich gerade sehr in der Virologie gerade sehr modern. Virologie ist so ein
Ja.
bisschen wie Mode. Dann haben alle enge Hosen an und da wird eben in der Mode und jetzt wird eben in der Virologie in Fledermäusen gesucht. Was auch Sinn macht, weil es natürlich auch, weil die sehr zahlreich sind und weil es auch Säugetiere sind, ist es also wahrscheinlicher und weil sie viel Kontakt mit Menschen haben, ist es also wahrscheinlicher, dass von da was überspringt als von einem Fisch. Aber natürlich gibt es auch
Ja,
da
klar.
Viren. Also eine Fledermaus ist jetzt erstmal kein böses Tier und das muss man einfach einmal mal so erwähnt haben.
Ja, also wir müssen sie nicht ausrotten. Denn ich habe auch in Ihrem Buch gelesen, dass es ja, oder ich weiß es nicht, in Ihrem Buch oder irgendwo anders, dass es in südlichen Ländern natürlich die Versuche gibt, Fledermäuse auszurotten, zu töten. Abstand zu machen und oder aus dörflichen Gemeinschaften zu vertreiben. Das ist natürlich auch dramatisch, sowas. Wenn ganze Fledermausfamilien ausgelöscht werden würden.
Also das ist natürlich auf ganz vielen Ebenen falsch. Ne? Also erstmal ist es natürlich moralisch ganz widerlich. Es ist aber auch ökonomisch blödsinnig. Also eine Fledermäuse befruchten mehr Blüten als Vögel.
Jetzt haben wir wieder was Neues gelernt.
Und sind auch riesengroße Schädlings- und Insektenfresser.
Ja.
Also wenn man Fledermäuse ausrotten wollen würde, schießt man sie auch schön selber ins Knie, weil sie natürlich für das Ökosystem viel mehr bringen, als dass sie irgendwie schaden, wenn man das überhaupt sagen kann. Das fällt mir tendenziell immer schwer, bei einem Tier zu sagen, es schadet.
Ja, es gibt
aber Schädlinge da. Auch da gibt es Studien, die habe ich jetzt allerdings, weiß ich da die Zahl jetzt nicht mehr aus dem Kopf, da müsste ich nochmal nachgucken. Aber da haben es gibt amerikanische Studien, die gesagt haben, okay, was bringt das eigentlich ökonomisch, wenn man Fledermäuse in der Nachbarschaft hat, so als Landwirt, als Farmer. Und es waren astronomisch hohe Summen. Also da profitieren alle von Fledermäusen.
Ja. Ja. Tolle Ehrenrettung, das war jetzt gut. ich wollte jetzt nochmal ganz kurz zu den Spaziergängern kommen. Es gibt ja Corona-Leugnerinnen, Demonstrationen gegen die Schutzmaßnahmen, Morddrohungen gegen PolitikerInnen und WissenschaftlerInnen, das haben Sie ja selber anschaulich geschrieben über Herrn Drosten, was er da in seinem E-Mail-Fach alles bekommt. Es gibt aggressive Verschwörungsgläubige, die Seite an Seite mit Nazis marschieren. Ist das jetzt ein Phänomen unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, oder gab es vergleichbare Zustände bereits bei früheren Pandemien?
Ja, das ist leider überhaupt nichts Neues. Oder was heißt leider? Das ist einfach nichts Neues. Dem Staat Böses zu unterstellen oder eine kleine Gruppe von Menschen verantwortlich zu machen, das ist jetzt keine besonders innovative Idee. Das gab es immer schon. Und ich vermute, das wird auch immer so sein. Einfach weil manche Leute das brauchen, um selber um Halt zu finden. Ich erkläre das in dem Buch ja auch soziologisch. Ich habe ja auch einen Soziologen getroffen. Und da reden wir eben auch drüber, warum passiert das eigentlich? Was könnte denn der Grund sein? Und gut, Soziologie, da kann man sich drüber streiten, aber es ist relativ deutlich, dass es natürlich eine Strategie ist, um mit einer Krise umzugehen, die man ja nicht beeinflussen kann letztlich. Da kann halt keiner was für und das ist natürlich schwierig, sowas erstmal zu akzeptieren. Und das ist aber nicht erst jetzt schwierig, das zu akzeptieren, das gab es schon immer. Also bei Pockenimpfungen, wir reden von Pocken, durchschnittliche Todesletalität 40-50%, bei manchen Ausbrüchen 90%. Auch bei den Pockenimpfungen gab es Leute, die waren dagegen. Die haben gesagt, gegen die Pocken ist nicht so schlimm. Die Seuche ist viel harmloser als die Impfung. Wie gesagt, die Pocken. Ne? Und da haben Leute gedacht, wenn man sich gegen die Pocken impfen lässt, verwandelt man sich in eine Kuh. Weil weil die Impfung eben mit dem Kuhpockenvirus stattfand. Dachten Leute, dafür waren sie in eine Kuh und das ist dann das Blut verjaucht und das ist unnatürlich. Und auch die Argumente waren dieselben. Mit der Krankheit wurde da gesagt, kommt das Immunsystem schon klar. Man muss immer nur an die frische Luft gehen und sich gesund ernähren. Und ich kann das nicht oft genug sagen. Wir reden von den Pocken. Super ansteckend, super tödlich. Und selbst wenn man es überlebt, dann ist es, wenn man Pech hat, sieht man sehr entstellt aus. Und trotzdem waren manche Leute der Ansicht, dass man die Pocken einfach mal durchleben muss. Oder als die Cholera in Hamburg ausgebrochen ist, waren die Armen davon überzeugt, dass es eine Biowaffe der Reichen ist, um die Klasse der Armen zu dezimieren. Mhm. Und die Reichen waren davon überzeugt, dass die Armen die Biowaffe sich ausgedacht haben, um die Reichen loszuwerden. Also da waren alle auch völlig hysterisch. Oder also man muss auch gar nicht Jahrhunderte zurückgehen. In den 90ern im Kongo war ein Ebola-Ausbruch, das kommt da ja öfter mal vor. Und da gab es eine Legende, die gesagt hat, okay, schuld an dem Ebola-Ausbruch sind die Ärzte. Und das liegt daran, dass die ganzen Patienten alle im Krankenhaus sterben. Also müssen es die Ärzte sein.
Ja, ja, klar.
So.
Ja. Es kommt einem so bekannt vor, wahrscheinlich aus aktuellen Telegram-Kanälen wird das genau das Gleiche wie immer noch behauptet. Ich bin über eine Sache, ich habe ein Datum überlesen, gerade in dem Thema. Und ich las da, also für mich 2019 bei der Anti-Masken-Liga, den sogenannten Hygienespartaner, wurde geäußert, dass die ungesunde Anordnung, Masken zu tragen, und Redner erklärten, warum es sinnlos sei, beim Maskentragen mitzumachen und eine Verletzung unserer persönlichen Freiheit alles bezeichnete. Und mir kam das gerade ganz komisch vor. Dann ging ich wieder ein paar Worte, also ein paar Sätze vor, und dann war das von 1919. Aber gefühlsmäßig hätte das oder wird das genauso argumentiert heute wie damals.
Genau, also was man aus der Vergangenheit natürlich lernen kann, ist, dass Leute offensichtlich wenig lernen. Und was aber auch gar nicht, ich finde es, also das ist je nach Tagesform. Manchmal deprimiert mich das total und denke ich, oh Gott, es gibt gar keinen Entwicklungsprozess. Andererseits finde ich es manchmal auch ganz gut, weil ich ja denke, Gott, das haben also schon andere Gesellschaften, haben es auch überstanden, wir werden es schon auch überstehen. Es ist aber schon so, dass man, wenn man sich da mal einliest und sich damit beschäftigt, dass man merkt, dass auch in der Vergangenheit Rechthaberei mit Fakten einfach nicht auflösbar ist. Das ist eine ganz emotionale Sache, das kann man tausendmal erklären. Und das muss man auch tausendmal erklären. Was soll's, erklärt man es eben nochmal. Es sind ja nicht alle Rechtsradikale. Also ja, das Bild entsteht schon, aber ich weigere mich zu glauben, dass es so viele Rechtsradikale gibt, die einfach gegen Impfung, gegen Masken sind. Ich möchte das nicht glauben, und dann erklärt man es halt nochmal. Und bei einer radikalen Minderheit, da ist es dann eine Sache für die Justiz, dann ist die zuständig, aber allen anderen, man erklärt es und erklärt es und erklärt es, und das ist dann auch, finde ich, nicht so schlimm. Das muss man als Gesellschaft, als freie Gesellschaft, muss man das halt auch aushalten. Man kann ja auch der Meinung sein, dass das alles nur eine Meinung ist, die Wissenschaft, obwohl es evidenzbasiert ist, und dass man es nicht glaubt, dann ist es halt so. Also ich war mal auf einem Kongress vor 3 Jahren, auf einem Kongress in den USA, in Colorado, der Flacherde-Anhänger. Da haben sich 400 oder 500 Leute getroffen in einer Halle und haben behauptet, die Erde ist flach. Und das, ich habe dann so getan, als wäre ich auch einer, der davon überzeugt ist, weil das war einfach irre, irre unterhaltsam. Also das ist natürlich jetzt teilweise ein bisschen, das hat schon Tendenzen, um staatsgefährden und Demokratie zu setzen zu sein. Aber ich finde trotzdem, dass man, ja Gott, wie gesagt, wenn Leute das denken wollen, dann sollen sie es denken. Das ist jetzt erstmal, es ist wie gesagt nichts Neues. Man erklärt eben tausendmal, und das, wenn Minderheiten so medial so ins Rampenlicht, also man muss immer mal denken, jeden Tag impfen sich mehr Leute als im Monat auf deutschen Straßen gegen Impfung demonstrieren. Das ist ja so. Ja. Also Demonstrationen, ich wohne in Hamburg, ne, wenn hier der HSV spielt oder St. Pauli, dann sind bei jedem Spiel mehr Leute im Stadion als auf deutschen Straßen gegen Impfen und gegen Corona-Politik demonstrieren. Man muss auch mal die Verhältnisse einfach klarziehen. Genau. Und wenn man Minderheiten so ins Rampenlicht stellt, wie wir das gerade tun, dann fühlen die sich halt wichtiger. Und das ist ja auch, wie gesagt, ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch ein gutes Recht, dass sie demonstrieren, aber ja, Gott, locker bleiben und einfach nochmal erklären. Bin allerdings jetzt kein Experte für Aussteigerprogramme aus Verschwörungsideen. Da muss man, glaube ich, andere fragen, weil das ja teilweise sektenähnliche Züge hat. Aber generell, wie gesagt, ich weigere mich da dran zu glauben, dass das alles böse Leute sind. Das glaube ich einfach nicht.
Also es sind ganz hundertprozentig nicht alles böse Leute. Und es sind, ich weiß jetzt nicht, 16 Millionen fehlen noch in der Impfstatistik. Und es sind nicht 16 Millionen Rechtsradikale oder die an QAnon glauben oder Flacherdler sind. Aber es sind halt Sorgen, die da geäußert werden. Und wie kriegen wir die überzeugt? Haben Sie da vielleicht einen Vorschlag dazu, wie man da die Überzeugungsarbeit, die Kommunikation besser machen kann?
Also ich generell glaube ich, dass so eine sehr straighte Kommunikation mit Ansagen schon wichtig ist, aber das haben wir schon vor längerer Zeit verpasst. Und dann muss man sagen, Gott, also wenn Sie sich nicht impfen lassen wollen, dann sollen Sie sich ja nicht impfen lassen. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen, jetzt kann man ja sagen, das Gesundheitssystem wird überlastet, aber ehrlicherweise finde ich ja, ich habe Empathie für meine Nachbarn, Empathie für andere Leute auch, also ich habe Empathie für alle Menschen, aber ich habe halt für das Gesundheitssystem kann ich ja keine Empathie haben, das ist halt ein System. Das ist halt, es ist ein schwieriges Argument zu sagen, lasst euch mal impfen für das Gesundheitssystem. Und man müsste schon mal, glaube ich, klar kommunizieren, man lässt sich nicht für ein System impfen. Ich lasse mich auch nicht für irgendjemanden in Ulm impfen, obwohl ich nichts gegen Leute aus Ulm habe. Ich lasse mich natürlich impfen, weil mir das selber hilft. Und das muss man, glaube ich, mal, so ehrlich muss man mal sein, langsam, dass man das auch sagt. Und wenn Leute eben sich nicht impfen lassen wollen, ja Gott, dann sollen sie es eben lassen. Also ich bin, am Anfang war ich gegen die Impfpflicht tatsächlich, weil ich wirklich gedacht habe, mit einer vernünftigen Argumentation kriegt man Leute überzeugt. Dann ging mir das wirklich ein bisschen auf die Nerven, wo ich dachte, jetzt bin ich auch dafür, gerade bei Delta, aber mittlerweile bin ich auch wieder dagegen. Ich denke dann echt, komm, also ne, lass sie. Also wenn niemand will, dann sollen sie es halt lassen. Das, ich finde einfach, das muss man als freie Gesellschaft, als freiheitliche Gesellschaft muss man damit klarkommen.
Und ich glaube auch, also mir ging es genauso. Ich war vor einigen Monaten auch eigentlich für die Impfung, weil mich das auch völlig auf die Nerven gegangen ist. Jetzt bin ich wieder am Überlegen, es müssen natürlich, bevor wir eine Impfpflicht haben, sollten mal alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Das heißt Aufklärung, persönliche Aufklärung, Aufklärungsteams, Aufklärung in verschiedenen Sprachen, auch in Russisch oder Arabisch oder sonst was. Oder vielleicht sogar jeden persönlich mal anschreiben und sagen, du hier, denkst du, wenn du nicht geimpft bist, denk dran. Diese Lösungen sind ja noch gar nicht gemacht worden.
Genau. Also, ja, das stimmt. Also in Bremen hat es ja auch, man muss es jetzt, ja. Also in Bremen hat es ja auch wunderbar funktioniert ohne Impfpflicht.
Ja, natürlich, aber die sind in die Quartiere gegangen und haben persönlich angesprochen.
Genau.
Das war das Erfolgsgeheimnis von Bremen. Die sind reingegangen und haben gesagt, so, da ist der Dolmetscher und da gibt es Fragen. Und
aber wie gesagt, also am Ende, man muss es, ne, aus einer Reihe von Gründen ist SARS-CoV-2 ein sehr, sehr unangenehmes Virus und da geht es auch nicht um die persönliche Letalität, sondern um die Infektiosität. Weil wenn sich alle infizieren, dann sterben halt auch viele bei geringer Letalität. Man muss aber trotzdem, das hätte man besser kommunizieren müssen, weil es natürlich trotzdem so ist, dass die individuelle Letalität ist halt nicht besonders hoch. Das muss man auch ganz klar mal sagen. Wir reden nicht von den Pocken. Wir reden nicht von Ebola. Also es ist natürlich, trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren und dann einen schweren Schaden zu haben, natürlich viel, viel höher als bei einer Impfung. Also das, auch das steht ja in keinem Verhältnis. Es gibt überhaupt gar nichts, was gegen eine Impfung spricht. Also das ist generell so, gibt es nichts, was gegen eine Impfung spricht. Die Impfung ist die beste Erfindung der Medizin seit der Erfindung der Kanalisation. Also eine bessere Idee für Public Health gibt es nicht. Ja. Und auch in dem Fall ist es, diese Herzmuskelentzündung, das muss man jetzt auch nicht schönreden, aber das ist natürlich im Vergleich zu dem, was passieren kann, wenn man sich infiziert, ist es natürlich überschaubar wenig. Ja, und auch die mRNA-Technik, die ist hervorragend und super. Und das alles, was es da an Gerüchten gibt, ist einfach falsch. So, und das, meiner Erfahrung nach nutzt es aber nichts, wenn man, das muss man halt erklären und man muss es erklären und erklären. Das nutzt ganz oft nichts. Und wenn Leute dann nicht wollen, dann, Gott, wie gesagt, dann wollen sie nicht. Ich wiederhole mich. Ich finde es dann auch in letzter Konsequenz nicht so schlimm.
Ja gut, das sind halt die Einschränkungen, in denen wir jetzt noch leben. Ne? Also das ist ja, wir können im Herbst diesen Jahres nicht wieder von vorne anfangen. Das ist ja die Sorge, die wir haben.
Genau, nee, das möchte ich auch nicht. Und dann ist halt die Frage, ist natürlich, wenn wir uns jetzt sowieso, irgendwann muss es ja mal endemisch werden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt mit Omikron sich wirklich jeder ansteckt. Also ich glaube, in Hamburg ist eine Inzidenz gerade von 2500. Also das wird einfach jeder kriegen. In meinem Bekanntenkreis ist es auch, alle haben es. Ne? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es auch schon hatte, ehrlich gesagt. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also wenn man auf eine Impfung drauf sich infiziert, dann ist es ja auch gut. Also ne, ich würde jetzt nicht mich freiwillig melden und ohne Impfung würde ich das jetzt nicht machen wollen. Aber andererseits, wenn man eine Maske aufhat, wenig Virus abbekommt, schon infiziert ist und schon geimpft ist und sich dann infiziert,
dann ist es nicht so schlimm.
Was soll's? Ne? Dann ist es am Ende, hat man ein bisschen, ich habe gerade eine Studie gelesen aus England, dass das größte oder das meiste Symptom jetzt bei Omikron einfach laufende Nase ist. vor Halsschmerzen oder Kopfschmerzen. Und wenn das jetzt wirklich in so eine Richtung geht, das ist ja, das ist offensichtlich ja so, dass die Krankenhauseinweisung 2 bis 3 Mal geringer ist als bei dem, bei Delta und bei dem U-Typ. Ja, dann muss man möglicherweise jetzt mal sagen, dann ist es jetzt auch mal Zeit, in die endemische Phase überzugehen. Und alle, die sich ja nicht impfen lassen, werden sich infizieren. So, das ist ja, ist dann ja, ist halt dann so. Aber wenn sich jemand so entscheidet, ist es auch in Ordnung.
Aber wie sind die Studien zum Beispiel zum Long-Covid? Ich kann ja nur eine laufende Nase haben, aber doch schwerer im Verlauf dann, also später erkranken.
Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, da ist die Studienlage relativ dünn. Aber ich hatte ja auch vorhin gesagt, also jetzt reden wir sehr viel über Covid. Und es ist ja kein Corona-Buch. Also, ja, dann, ne? Also das hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich ja bin ja kein Virologe und kein Epidemiologe. Ja. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon okay informiert und besser als der Durchschnitt, weil ich ja die letzten 2 Jahre nichts anderes gemacht habe. Aber, und zwar wirklich jeden Tag, also 7 Tage in der Woche, 10 Stunden am Tag. Insofern ist das, glaube ich, einen okayen Überblick, aber es ist natürlich in letzter Instanz habe ich jetzt auch nicht alles gelesen, was an Studien da erscheint.
Ja, klar. Das verstehe ich auch.
Und ich bin auch ganz froh, dass das Buch jetzt geschrieben ist, weil ich habe auch nicht mehr so richtig Lust.
Ja, aber es ist ein spannendes Buch, es ist kurzweilig, tatsächlich wirklich wie ein Thriller geschrieben mit kurzen Plots, also das war sehr informativ, aber selbst schwierige fachliche Dinge haben sie so gut rübergebracht, damit dass sogar ich das verstanden habe. Und das heißt schon einiges.
Ach, ich glaube nicht. Aber das freut mich. Dankeschön. Ja.
Haben Sie denn ein neues Thema, ein neues Projekt im Auge?
Ja, ich habe 2, 3 Ideen, aber da ist noch nichts spruchreif. Ich werde auf jeden Fall mich nicht nochmal mit Viren beschäftigen.
Ja. Aber weiterschreiben.
Bitte?
Aber weiterschreiben.
Ja, auf jeden Fall. Also Ausschlussprinzip, ich kann sonst nichts.
Gut, das glaube ich. Das glaube ich jetzt wieder nicht. Okay, Herr Kohlhöfer.
Super.
Vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit, die Sie uns geopfert haben. Und ich hoffe, es hat Sie auch etwas gefreut.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Wunderbar. Dankeschön. Das war das Interview mit Philipp Kohlhöfer. Sein Buch Pandemien ist erschienen im Fischer Verlag. Kostet 25 Euro. Wer also einen kurzweiligen, mit vielen Fakten versehenen Wissenschaftsroman lesen möchte und dabei auch noch mit viel Spaß etwas Neues lernen möchte, dem ist dieses Buch sehr zu empfehlen. Natürlich allen anderen auch. Wir wollen unabhängig bleiben und finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wenn du also diesen Podcast gut findest und unsere Arbeit unterstützen möchtest, freuen wir uns über jede Spende von dir. Um einen einigermaßen professionellen Podcast zu produzieren, benötigt das einiges an Geld. Dazu kommen Lizenz und andere Gebühren. All diese laufenden Kosten müssen wir auffangen durch Spenden und durch deine Unterstützung, indem du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden empfiehlst. Die Eingangsmusik, die Musik für unseren Podcast Pflanzenglück, wurde für uns von Uwe Schulze aus Buchholz komponiert und arrangiert. Gleich hörst du nochmal das komplette Stück. Unseren Verein findest du in Facebook und im Netz unter www.veganforfuture.de. Die Folgen unseres Podcasts findest du nicht nur bei den gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify oder Apple Music, sondern auch auf unserer Seite forfuture-podcast.de. Dort werden wir auch alle Verlinkungen und Texte auflisten. Wenn du uns eine E-Mail schreiben möchtest, unter hallo@veganforfuture.de sind wir für dich da. Ich freue mich, wenn du uns treu bleibst und auch die nächste Folge von unserem Podcast Pflanzenglück anhören wirst. Dann werden wir uns mit dem Welttag für das Ende der Fischerei beschäftigen. Mein Name ist Holger und ich habe für Vegan for Future e.V. gesprochen. Bis zum nächsten Mal.